the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Oscars Liste. I shall welcome you to this Hamlet episode mit Philipp.
Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder guten Nachmittag oder gute Nacht. Kann ja auch sein, dass das hier jemand um 5 Uhr morgens hört, weil er aufgewacht ist, nicht mehr einschlafen kann und sich dachte, was war eigentlich 1949 so bei den Oscars los?
Ja, oder so wie du, der sich einen Tag vor Aufzeichnung dazu entschließt, Hamlet anzuschauen, zum ersten Mal in seinem Leben, das Werk von Shakespeare, eines seiner ersten Werke.
Bis 2 Uhr nachts, ich muss das mal sagen, ich habe den bis 2 Uhr nachts geguckt.
Bis 2 Uhr nachts, ja, manche haben es vielleicht schon gemerkt, dass wir leicht aufgeregt sind, weil das unser erster Shakespeare ist und dass wir hier bestimmt ganz viele Kunsthistoriker und Versteher haben, die uns jetzt jedes Wort ablauschen, um zu überprüfen, ob wir wirklich Experten sind.
Aber das ist auch unser letzter.
Außer Frage.
Also wir werden uns nicht verbessern müssen.
Hast du direkt mal durchgeguckt, ne? Wie viele Shakespeares kommen denn noch hier in unserer Reihe?
Noch keiner, Gott sei Dank. Wer weiß, Karma, ne? Nächstes Jahr wird dann vielleicht eine Shakespeare-Verfilmung ausgezeichnet.
Quizfrage direkt mal zum Anfang.
Ladies and gentlemen,
let's start the quiz.
Was glaubst du, wie viele Hamlet-Versionen es auf der Welt gibt?
Wer ist Filme, Theater, alles?
Also meine Vorgehensweise war so, dass ich Moviepilot eingegeben habe, .de, und da in die Suchleiste eingegeben habe, Hamlet, und es kamen wie viele Versionen raus?
80.
Okay, nicht ganz so viele, 28, oh, okay. Also so um die 30, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die irgendwie nicht aufgelistet sind.
Ja, so kleine Kurzversionen oder, weiß ich nicht, Peter und Anna haben im Garten Hamlet hoffentlich nicht nachgespielt, aber.
Oh ja, das machen wir genau einmal. Und warum, das erklären wir euch gleich in der Episode Oscarsliste Nummer 21. Herzlich willkommen dazu. Bevor wir weitermachen, muss ich kurz sagen, welche die lustigste und beste Hamlet-Version ist, die mir in den 5 Minuten Recherche aufgekreuzt ist. Zombie Hamlet.
Perhaps I could lend you the money. Do you have $24 million?
$300,000.
And with a budget like that, it'd be some stupid, dumbass zombie movie.
Yeah, think about it.
Ophelia, behind you!
Shakespeare was going anyway.
Yeah. Das klingt
der klassische Horrorfilm, ja, den man anwendet, wenn man Trash möchte, genau.
Ich habe auch mal so einen Horrorfilm gesehen, wo irgendwie alle, ich glaube, alle Gruselfiguren, die in anderen Horrorfilmen jemals erwähnt wurden, irgendwie alle in so einem Geisterdorf aufgewacht sind und sich dann alle gegenseitig angegriffen haben. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber ich muss kurz sagen, ich habe gerade noch gesehen, dass wie viele Hamlet-Verfilmungen es gab, zumindest laut Quelle Wikipedia, sind es über 400 Verfilmungen und, über 400 Werke und über 40 Verfilmungen. Ich bin mir gerade nicht sicher.
So viele Menschen gibt es nicht mehr auf der Welt.
Es gibt sehr viele Versionen von Hamlet, das kann man so festhalten.
Und es gibt auch sehr viele Darsteller, also ja, wir werden noch über den einen oder anderen Darsteller kreuzen, der Hamlet gespielt hat. Einer davon ist Laurence Olivier, den wir schon ein bisschen kennen, nämlich den Hauptdarsteller von Rebecca, der ja damals den Oscar gewonnen hat, in der Kategorie Bester Film, verfilmt von Alfred Hitchcock. Und der hat sich jetzt gesagt, hey, ich will nicht nur Hauptdarsteller sein, sondern auch Regisseur und Produzent.
Auch geil, dass der sich quasi selber zum Oscar hin Regie geführt hat und dann den Oscar für bester Hauptdarsteller auch noch bekommen hat.
Das ist so, wenn du auf die Bühne gehst und sagst, oh, ich möchte mir danken und auch mir selbst und auch ja dem hier im Spiegel.
Aber der war gar nicht, der war bei der Preisverleihung war der gar nicht da, weil der mit seiner Frau Vivien Leigh, die kennen wir auch von Winde verweht.
Das ist voll der Inzuchtverein, oder? Irgendwie kennt sich ja jeder.
Ja, ja. Jeder kennt jeder, jeder hatte mit jedem irgendwie mal eine Affäre und wenn daraus auch was geworden ist, dann kann man es heute halt auch noch nachlesen. Auf jeden Fall hat er mit ihr irgendwie in einem Theaterstück gespielt und war deshalb nicht bei der Preisverleihung, was?
Wie kann man so passionate sein, dass man sagt, hey Leute, ich weiß, ich kriege jetzt 3 Oscars eigentlich gerade, aber ich muss gerade Theater spielen in England. Was ja irgendwie auch so der Inbegriff von Leidenschaft und Liebe an der Thematik ist. Dass man selbst, das ist aber auch so ein bisschen vorgeschoben, so man möchte extra zeigen, wie krass man ist.
Ja, man ist halt so cool für die Oscars.
Ja,
ne?
Man kann ja auch sagen, okay, weißt du was, die Aufführung ist morgen und heute sind wir bei den Oscars.
Ja.
Und dann ganz normal, wir machen 364 Aufzeichnungen dieses Jahr und den Abend lassen wir jetzt mal frei für die Oscars.
Ich glaube, die Oscars sind auch eine gute Ausrede. Also ich würde jetzt Freunden nicht sagen, oder ich würde der Oscar-Verleihung nicht sagen, ich habe morgen Netflix-Abend, also wird das leider wird es nichts mit der Oscar-Verleihung für mich, aber...
Ja, das machst du nur, wenn du cool sein willst. Das macht auch Jan Böhmermann zum Beispiel beim Comedy-Preis ganz oft, dass er einfach nicht hingeht.
So Preisbashing, so, ne?
Ja, er freut sich über den Preis dann sicherlich, aber es ist dann auch voll cool, den Preis zu bekommen, aber nicht da zu sein. Weil er sich so denken, so, oh, jetzt sind wir hergekommen und haben nicht gewonnen und der Gewinner ist irgendwie zu Hause in der Badewanne und masturbiert. Auch cool. Übrigens, wenn jetzt mal, ich habe irgendwie so eine extrem lange Liste mit Oscar-Funfacts angehäuft, weil während man recherchiert, man immer wieder über was stolpert und ich will jetzt einfach mal jedes Mal in der Folge einen Oscar-Funfact raushauen und ich glaube nämlich, die Frage haben wir noch nie geklärt.
Okay.
Warum heißt der Oscar eigentlich der Oscar?
Weil der Erfinder
weil die Statue sich selbst
der Statue Oscar
fast.
Zimmermann hieß.
Er ist eine deutsche Erfindung, ja. tatsächlich nicht. Die Bibliothekarin der Oscar Academy, Margaret Herrick, hat sich die Statue angeguckt, die entworfen wurde, und hat gesagt, laut Hals,
was ein Oscar.
Was ein Oscar, der sieht aus wie mein Onkel Oscar.
Ah, okay.
Und die haben dann wohl irgendwie schon eh noch einen Namen gesucht, der ganz cool ist. Und Oscar mit C klang dann wohl so cool, dass sie gesagt haben, nehmen wir mit K nicht, aber mit C nehmen wir es auf jeden Fall. Und so wurde der Oscar geboren.
Ja, ist ja auch
Onkel cool. Oscar.
Also guter Riecher.
Deswegen, Fun Fact Nummer 2, deswegen hat auch mal in der Entstehung dieses Podcasts der Titel unser Onkel Oscar als Titelanwärter auf der Liste gestanden.
Ich wusste das übrigens nicht, aber das wäre cool gewesen. Aber Oscars Liste ist schon noch besser.
Das war vor dir da. Da warst du noch
besser
auf der Welt, warst du da, als wir darüber gesprochen haben. Ja, es sind die 21. Oscar-Verleihung. Das ist eine Verleihung der vielen ersten Male, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
Es wurde bunt getrieben
auf der Verleihung.
Es wurde zur Farbe gesendet, oder was?
Fast. Wir müssen übrigens bald an der Grenze sein, wo es kippt. Also, Fun Fact Nummer 3, dieser Film ist in schwarz-weiß. Obwohl.
Es kommt vor jedem Satz, den du jetzt sagst, kommt
Fun Fact Nummer 54. Vom Winde verweht war ja zum Beispiel schon in Farbe.
Ja.
Also die Technik gibt's schon, aber Laurence Olivier, also der Regisseur, Schauspieler und Produzent, was wir jetzt auch mal dazu erwähnen müssen, damit wir ihm gerecht werden können, hat gesagt, er ist noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß gewesen mit dem Farbfilm und
das Geile ist,
noch nicht ganz klar.
Am Anfang hat er ja gesagt, es war von mir aus so eine ästhetische Entscheidung, das in Schwarz-Weiß zu machen, wie es halt auch Alfred Hitchcock kommuniziert hat. Und dann hat er später irgendwann gesagt, ja Quatsch, nee, ich hatte einfach irgendwie ein Problem mit diesem Technicolor-Unternehmen und hat irgendwie nicht geklappt.
Aber er hat es zugegeben später, das muss man ihm auch lassen.
Ich finde es witzig, dass, wenn man mal so Filmfakten sucht, das hast du auch schon mal gesagt, dann findet man immer so richtig dumme Rekorde oder Alleinstellungsmerkmale. Und ein Alleinstellungsmerkmal dieses Films ist, er ist der erste von 2 Best Picture-Winnern und jetzt in Englisch, to feature a ghost or ghosts.
Ey.
Danke.
Ich fand, das ist mit der geilste Fact gewesen, weil als ich das...
Ach so, sorry, wolltest du den
nee, noch gar cool nicht. Verpacken? Das hat mein Herz einfach schneller geschlagen. Auch weil ich hab den Film gesehen und ich habe so am Anfang... Das spricht jetzt nicht unbedingt für uns als Hosts oder für mich als Host, aber man denkt sich immer noch so, oh, schwarz-weiß und lange und sowas. Und ich liebe die, also ich finde die Filme im Nachhinein immer richtig cool währenddessen, aber die 5 Minuten davor, wie es beim Putzen oder so der Fall ist, man hat nicht so richtig Bock drauf. Und dann hat aber der Film angefangen und wir gehen gleich auf den Inhalt ein, aber relativ am Anfang kommt ein Geist zur Erscheinung und ich dachte mir sofort so, boah, das haben sie irgendwie richtig geil gemacht.
können wir nach dem Inhalt auch
nochmal drüber quatschen. Weil es mich auch an einen Film erinnert hat, nämlich den zweiten Film auf dieser Liste. Weißt du, welcher zweite Film das war, der einen Geist gefeatured hat als Oscar-Film?
Absolut nicht.
Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ach so,
hab ich ja leider noch nicht gesehen.
Was? Okay, ist ja voll geil, weil alle Herr der Ringe-Filme einen Oscar gewonnen haben.
Ich mag Filme nur gerne, aber ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen.
Ey, das ist echt heftig. Boah, da freue ich mich voll drauf. Dann müssen wir es so machen. Ja. Das sind jetzt noch ein paar Folgen bis dahin, aber wir müssen auf jeden Fall Herr der Ringe zusammenschauen. Weil ich kenne die Filme
ja, fast schon
auswendig und dann lassen sie uns auch zusammenschauen.
Welcher Teil ist denn das?
Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist der letzte.
Der letzte und der hat einen Oscar gewonnen.
Die haben alle 3 einen Oscar gewonnen jeweils. Das heißt, du musst
auch aber alle 3 kein bester Film.
Doch, alle 3. Und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs hat sogar einen Clean Sweep geschafft. Der hat alle Kategorien, in der er nominiert wurde, auch gewonnen.
Hm, krass.
Ja, also es waren irgendwie 12 Oscars und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist auch mit der beste Film neben Titanic und Ben-Hur. Also von den meisten Oscars.
Ja.
Aber dazu kommen wir dann in 30, 40, nee, ein bisschen späteren Folgen. Ja, warum der Geist aufgekreuzt ist, sagen wir gleich. Es war auf jeden Fall auch der erste Film, der außerhalb Hollywoods produziert wurde und einen Oscar gewonnen hat.
Hm.
So, der Film wurde in England, Großbritannien gedreht. Crazy, erster ausländischer Film als Oscar. Jetzt wissen wir ja, dass es auch nicht unmöglich ist.
Ja.
Letztes Jahr hat Parasite gewonnen aus Südkorea.
Klingt für mich richtig.
Einsames Schweigen.
Guck mal nach.
Da kommen wir auch noch hin. Und genau, wir haben, wie wir es schon erwähnt haben gerade, die 21.
Südkorea,
Oscar.
Ja.
Südkorea. Die 21. Oscar-Verleihung war das erste Mal, da war es der erste Mal der Fall, dass ein Regisseur gewonnen hat, der auch selbst die Hauptrolle gespielt hat. Und es gibt zum ersten Mal den Oscar für Kostümdesign. Was ja gar nicht so unsinnig ist.
Zum ersten Mal. Ja, ich habe es gelesen, dass es den gab,
ja.
Und ich dachte mir so,
also,
übliche, lese ich mal weiter.
Pretty strange.
Aber hast du eine Idee, wann der nach Deutschland gekommen ist, der Film? Also in die Bundesrepublik?
1956.
Nee, also es war noch 49, aber dann in die DDR ist er erst 10 Jahre später gekommen.
Das meinte ich. Oh.
Ja. Achso, das
genau.
Ja, und es ist halt, ich finde das so crazy, weil stell dir mal vor, wir würden jetzt irgendwie in Deutschland würde jetzt, oder zu uns nach Deutschland würde jetzt in diesem Jahr Inception kommen, Percy Jackson oder Black Swan. Das ist halt so die Distanz
crazy.
Von 10 Jahren.
Ja, ja, ist echt verrückt. Aber das hatten wir noch vor ein paar Jahren in gewisser Weise trotzdem so. Wenn Filme im Kino gelaufen sind und wir irgendwie 3 Jahre warten mussten, bis sie mal auf DVD oder so zur Verfügung stehen. Also in dieser Ära, als wir noch Filme ausgeliehen haben in Videotheken und so.
Ja.
Da muss man oder ja auch mal so,
im Fernsehen geguckt
oder
haben.
Das war ja nochmal 7 Jahre mehr.
Was ist das denn?
Das war ja immer ultra lange. aber wenn wir schon bei der DDR sind, weißt du, wer eigentlich der erste Präsident der DDR war? Der wurde nämlich auch 1949 ausgerufen.
Mhm.
Wilhelm Pieck. Kennt man nicht. Also Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler der BRD, den kennt man, aber Wilhelm Pieck habe ich zum ersten Mal gehört, das ist irgendwie auch komisch, oder? Dass man den so gar nicht mitbekommt.
Ja. Weißt du, ich habe mir gerade mal überlegt, warum es einfach dumm ist, Filme im Fernsehen zu gucken. Also eigentlich weiß es jeder, aber wir haben für einen Fernsehsender mal mit Kindern auch Workshops gemacht und da haben wir denen erklärt, wie Fernsehsender sich finanzieren.
Mhm.
Und wir haben denen das so erklärt, das waren kleine Kinder, wir haben immer gesagt, so, ja, guck mal, ihr guckt einen richtig spannenden Film. Und was kommt, wenn es besonders spannend ist? Und dann die ganzen kleinen Kinder so, Werbung. Deshalb ist es blöd, Filme im Fernsehen zu gucken.
Eigentlich müsstest du es wie bei Podcasts machen, die Werbung so im Film mit einbauen. Also wenn du einen Film produzierst, sagst du mit Hamlet und dann musst du halt sagen, okay, der muss für Antidepressiva Werbung machen innerhalb des Films.
Das ist richtig dumm, dass er einfach irgendwann duscht und dann, oder hier bei Psycho, die Duschszene, wo sie angegriffen wird, dann so ein bisschen so ein Nivea-Shampoo einmal zu sehen.
Ja, genau. Oder so ein Standbild kurz und dann so Pfeile überall, Vorhang bei Ikea gefunden, Messer bei Japan's Sports Designs. Hamlet auf jeden Fall. Die Frage, die gerade noch im Raum gestanden ist, kurz vor Aufzeichnung.
Worum geht's eigentlich?
Wann spielt die ganze Geschichte eigentlich? 1602 wurde die erste Aufführung durchgezogen in London. Und so um 1600 ist das Ganze entstanden durch Shakespeare. Und jetzt mal ein paar Shakespeare-Funfacts, bevor wir loslegen mit Hamlet. Weil ich bin da bisschen
bewandert.
In krude Dinge reingerutscht. Erstmal den Geist, den du gerade erwähnt hast, den wir gleich nochmal näher erläutern werden.
Papa Hamlet,
der umgebracht wurde oder gestorben ist, man weiß es noch nicht. Der wurde gespielt von William Shakespeare himself, sagen die Legenden, in der Uraufführung.
Ach so.
Ja, also,
ich dachte gerade, war es wirklich ein Geist?
Es war der echte Geist. Das ist auch der erste Geist, der einen Oscar bekommen hat. Also man weiß es nicht zu 100%, aber er war registriert, also er war nicht nur Regisseur, sondern auch als Schauspieler registriert in dem London Theatre of Acting oder wie genau das hieß da.
Ich glaube, die haben ja auch ein Jahr später oder so schon angefangen aufzuführen.
Genau, also ja. Und extrem viele Aufführungen gab es dann auch. Es gab extrem viele Aufführungen und 1972 auch eine mit Ian McKellen falls du den kennst, aus Hellringer.
Der ist der ältere Herr.
Ist Gandalf, genau. Der spielt auch Magneto zum Beispiel.
Ja, ja, okay,
und das ist mir kein besserer Film einfällt. Das war auch irgendwie nicht so cool. Und total verrückt, Ian McKellen wird mit 81 Jahren, hat er in diesem Jahr bestätigt, noch einmal Hamlet spielen.
Was?
Ja, der wird noch mal in die Rolle des jungen Hamlet schlüpfen.
Okay.
Nächstes Jahr dann.
Des jungen
Das junge
Hamlet. Nicht des alten Hamlet.
Nee, das junge.
Also Junge ist quasi der Hauptcharakter, der alte Hamlet ist der Vater, genau, der stirbt.
In die das
der junge, schon gestorben ist.
Und es gab die Sage ganz lange, oder die Frage, das große Fragezeichen, ob Shakespeare es geschrieben hat, weil sein Sohn Hamnet heißt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hamnet oder Hamnet hieß er. Aber es gibt wohl keine Verbindung. Und Hamnet war einfach ein ziemlich normaler Name damals, 1600 rum. Und er ist gestorben mit 11 Jahren an der Pest, höchstwahrscheinlich.
Okay.
Und, was auch irgendwie witzig ist, seine Frau, also Shakespeares Frau, hieß Anne Hathaway. Kennen wir als Catwoman. Ja. Und rate mal, warum Anne Hathaway so heißt, wie sie heißt.
Ja, Rückbezüge.
Weil sie nach
das ist Shakespeares... Ein Künstlername?
Nee, das ist einfach ihr richtiger Name. Damals.
Ach so, okay. Nee, ich meine jetzt Anne Hathaway, aber...
Die heißt auch so, aber ihre Eltern haben sie so benannt, weil Shakespeares Frau so hieß. Und es gibt auch so ein paar Theorien, also du merkst, es sind alles sehr viele Theorien, weil es damals noch kein Wikipedia oder sowas gab, wo man es irgendwie aufschreiben konnte. Aber es gibt auch die Theorie, dass es noch eine Vorversion von Hamlet gab, die nicht Shakespeare geschrieben hat, sondern möglicherweise Thomas Kidd. Das ist auch ein Literaturgenie von damals. Und das Stück wiederum von Thomas Kidd soll auf einer alten nordischen Legende beruhen mit Amletus, Prinz von Dänemark. Also es ist jetzt keine echte Geschichte per se, aber es ist eine Legende. Und
ich glaube, es war ja schon ein bisschen bekannt. Ne? Ich glaube, es war auch ziemlich erfolgreich, Hamlet, als es rauskam. Aber irgendwie war die Geschichte auch schon so ein bisschen verbreitet, noch nicht in der Form, aber im Grunde war es bekannt. Also hat es die Leute eben auch interessiert.
Hamlet, the world's most famous play. Now brought to the screen with filmic mastery. The camera capturing the superb artistry of the finest actors of our time as they portray a story of a man's torment, his indecision, his love, his rage and his revenge as foul crimes are burnt and purged away.
Könntest du mir jetzt sagen, in 5 Akten, was passiert ist in Hamlet?
Soll ich es mal versuchen, ganz kurz zu fassen?
lass uns die Akte durchgehen. Also es gibt 5 okay. Akte.
Aber ich habe keine Ahnung, was in welchem Akt passiert. Das ist in dem Film ja nicht so eindrücklich, als wenn man sich das jetzt irgendwie in einem Theatersaal anguckt.
Ja, das finde ich ein bisschen schade. Das haben sie so ein bisschen verändert.
Wie bei Shining, erster Tag, Dienstag, Mittwoch.
Ja, stimmt.
Donnerstag.
Deswegen stand, glaube ich, auch Laurence Olivier so ein bisschen in der Kritik. Also so ein paar Film- und Theaterschaffende fanden das alles nicht so cool, weil Hamlet eigentlich auf 4 Stunden ausgelegt ist. Also das Theaterstück hat 4000 Zeilen, also mit das längste auch, das Shakespeare je geschaffen hat. Hamlet an sich, Fun Fact Nummer 4, hat 1600, irgendwie sowas, Linien einfach nur für sich, die er auswendig lernen musste. Also Laurence Olivier hat sich nicht die einfachste Rolle ausgesucht. Und ich habe den Faden kurz verloren, weil ich gerade diese Akte vor mir habe. Auf jeden Fall, es ist eine lange Geschichte.
Der Film geht 2,5 Stunden, also.
Genau, das stimmt. Sollte 4 Stunden gehen, er ist darauf ausgelegt, aber er geht jetzt 2,5 Stunden und deswegen die Kritik so, hey, du hast vielleicht ein bisschen zu viel rausgelassen, auch ein paar Figuren wurden rausgeschmissen. Der König von Norwegen zum Beispiel, der eine wichtige Rolle spielt am Ende des Ganzen, der kommt nicht einmal vor. So, das ist ein bisschen komisch, aber trotzdem am Ende hat er voll viele Oscars gewonnen und wurde ziemlich abgefahren.
Ja, es gibt ja auch genug Hamlet-Verfilmungen, als dass man sich ein bisschen kreative Freiheit damit erlauben darf.
Ja, aber damals noch nicht. Tatsächlich ist das der erste richtig englischsprachige Hamlet-Film, der damals gedreht wurde.
Ja.
Auf jeden Fall die Ausgangslage, wie du schon schön erwähnt hast, ist, dass das Hamlet eingeführt wird und Horatio. Ich muss immer bei den Namen an den Typen aus CSI Miami denken.
Dieser der Fall die Brille immer ist gelöst.
Ja, genau. Horatio ist so einfach... ist einfach ein Kumpel des Volkes so richtig, wie ich es verstanden habe. Also so ein Gelehrter, der da halt abhängt. Und
also für mich war das einfach eine Figur, die halt eine Funktion erfüllt, ohne dass sie jetzt
einen Job hat.
Ja, großen Sinn. Oder, also sie hat einen Sinn in der Handlung, aber sie hat jetzt irgendwie keinen Sinn in diesem sozialen Gefilde, was man da sieht.
Also es ist eigentlich eher so, genau, es ist einfach so jemand... Die
existiert.
Ja, also es existiert aber auch jemand, der einfach so, ich glaube, Rat gibt.
Ja.
So jemand, der einfach Rat gibt. Und man merkt schon, dass der auch gar nicht so uncool ist. Ja. Auf jeden Fall haben jetzt der ist gestorben, das war der König von Dänemark. Und sein Bruder ist an seine Stelle getreten, um den Thron einzunehmen. Sehr selbstlos, er wollte natürlich die Aufgabe seines Bruders weiterführen und hat das auch im ehelichen Bett getan, hat nämlich die Mutter von Hamlet einfach mal weggeheiratet wieder. Gertrude heißt sie.
Wir kommen später noch zum Ödipus-Komplex. Ich habe es schon angekündigt
vor dem Podcast. Jetzt kommen auch noch ein paar psychologische Funfacts hier von Philipps Seite.
Nur einer.
Und ja, super traurig, Hamlet ist eh schon ein bisschen depressiv angeschlagen, könnte man meinen. Und sein Vater stirbt, also uncool. Und plötzlich taucht vor Horatio, oder Horatio heißt er, glaube ich, aber ich sage Horatio, weil es irgendwie lustiger klingt, für mich, taucht ihm plötzlich auf und er holt sofort Hamlet, weil er erkennt, dass es der alte König ist und Hamlet glaubt ihm natürlich nicht, aber er geht dann doch dahin, wo sein Vater aufgekreuzt ist und die haben dann erstmal ein Gespräch, so.
Der riesige Geister, Papa mit seinem kleinen menschlichen Sohn.
Ja, Alter, aber wirklich richtig cool. Ich finde, die Stimme haben sie auch richtig einfach. Also sie haben den Stimmeffekt so geschaffen, indem sie einfach die Stimme aufgezeichnet haben und langsam abgespielt haben. Also sehr simpel. Aber
ich weiß, kann man das cool nachmachen? Ich glaube nicht, oder?
Oh, I shall show you the way
to the heavens. Also wenn wir jetzt ganz nah ans Mikro rangehen, ich weiß nicht, ob man es hört. Das ist also ganz komisch. Man hat halt jeden Schmatzer hat man so gefühlt gehört.
Ja, es war relativ gruselig, aber trotzdem war es sein Daddy und deswegen hat er gesagt so, hey,
ja, aber cool.
Du bist irgendwie gruselig, du bist irgendwie ein Geist, aber du sagst mir jetzt gerade, dass du nicht auf normalem Wege gestorben bist und du wurdest vergiftet. What? Von deinem Bruder, der jetzt der König ist. So, natürlich sehr viel Input.
Der hat dem Gift ins Ohr geträufelt.
Ja.
Also irgendwie lag der König da und dann kam halt so der Bruder von dem und hat dann so ein Fläschchen genommen und dem so ein paar Tröpfchen ins Ohr gemacht und
ja. Gift, also müssten wir hier Shots trinken, immer wenn wir Gift erwähnen, dann wäre das ein sehr exzessiver Podcast, weil Gift kommt noch ein paar Mal vor an diesem Podcast. Genau, und Hamlet schwört an dieser Stelle schon Rache und hat erstmal einen fetten Hass auf seinen Vater. Bevor das aber der Fall ist, werden noch ein paar andere Figuren eingeführt, nämlich Laertes. Das ist der Best Buddy so ein bisschen von Hamlet. Die sind beide gerade irgendwie zu Hause in der Heimat, weil sie gerade eine Studienpause haben. Der eine studiert in Paris und der andere in Wittenburg in Germany. Und Laertes soll zurück nach Paris und Hamlet eigentlich zurück nach Wittenburg zum Studieren. Laertes macht es auch, aber Hamlet soll sich so ein bisschen mit seinem neuen Daddy Claudius, dem neuen König, dem Bruder seines alten Papas, anfreunden und damit klarkommen, soll deswegen ein bisschen länger da bleiben. Und seiner Mutter zuliebe macht er das auch. Und dann gibt es noch Ophelia, die Schwester von Laertes und die Tochter von Polonius. Jetzt haben wir es aber auch gleich. Polonius ist der Oberkämmerer, also der sich so ein bisschen um alles kümmert, so, der das den König halt so versorgt.
So ein leicht schrulliger Opa.
So ein schrulliger Opa, der halt so ein bisschen das Dienstmädchen für den ist. Und genau, Laertes, Schwester von Ophelia. Ophelia, die Liebe von Hamlet.
Ja.
Also Hamlet wird gern mal, aber er darf nicht so richtig, weil auch Polonius sagt, stop it, leave my daughter alone. Und Laertes sagt, weil Polonius sagt auch, hey, Ophelia, lass sie mal an der Langhand, du darfst mit dem nichts machen.
Ja, aber Hamlet hat auch irgendwie ein komisches Verhältnis, glaube ich, zu Liebe.
Ja.
Von daher ist das damit Ophelia eh so eine Sache, die findet den ganz toll, er findet sie auch irgendwie gut, aber
ist irgendwie ein bisschen strange, man merkt schon eine Anziehung und so, aber
ganz toxisch, sag ich dir.
Ganz toxisch, deswegen sagt Papa Polonius auch, ey, lass es mal, so der Typ hat genug Probleme, ist ein Prinz und so, ja, aber ey, sein Vater ist auch jetzt tot und der ist irgendwie gerade nicht in der besten Verfassung. Und Hamlet ist jetzt sowieso nochmal ein bisschen crazier drauf, weil er gehört hat, dass sein Vater umgebracht wurde. Deswegen willkommen in Akt 2. Hamlet plant.
Das war jetzt nur der erste Akt von fünf. Von fünf, also. Ey,
wirklich, selbst die Zusammenfassung dieses Geschehnisses ist extrem lang. Akt 2 beginnt damit, dass Hamlet einen feinfühligen Plan ausheckt, nämlich er möchte ein Theaterstück aufbauen, inszenieren und vorspielen.
Das war noch so das, was mir am so bekanntesten vorkam. Wir hatten diese ganzen Broadway-Musicals und das war so die Passage, wo es dann Richtung, wir machen ein Theaterstück und dann inszenieren wir das und guck mal, ganz viele darstellen, jetzt tanzen wir alle zusammen und singen und ein bisschen zu schön ausgedrückt, aber.
Ja, tatsächlich, Gott sei Dank, das ist kein Musical geworden, dafür bin ich Shakespeare immer relativ dankbar. Ich glaube, die Schwülstigkeit ersetzt das Musical-Dasein so ein bisschen. Aber ich fand es irgendwie lustig, ein Theaterstück im Theaterstück, weil Hamlet, klar, es ist ein Film, aber man merkt dem Ganzen schon arg an, dass es natürlich als
Intermedialität nennt man das, glaube ich.
Oh, sehr schön formuliert, Mr. P.
Theater im Film, ja.
Ich mochte das sehr, ich finde Theater ganz cool und das haben sie echt schön gemacht. Ich glaube, für den Film wurde auch, und du kannst ganz gerne das Ich-Glaube streichen, für den Film wurde die erste Freihandkamera erfunden. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Das ist eine Kamera, die du so um deinen Körper schnallst, mehr oder weniger, dass du damit frei rumlaufen kannst. So eine Prototyp-Version wurde dafür erfunden, damit das ein bisschen geiler aussieht.
Für 48 schon ziemlich krass.
Für 48, ja. 49 ziemlich krass.
Wenn ich wissen, wie viele riesige Kabel da um die Person rumgegangen haben, wie viele KabelträgerInnen da hinterher gelaufen sind.
Boah, ja, das ist immer das Geilste, das Interessanteste eigentlich, wie viele Menschen damals, wie viele Arbeitsplätze es damals noch gab an einem Set wie diesem. Auf jeden Fall hat er ein Theaterstück geplant, um seinen Onkel Claudius auffliegen zu lassen. Und das hat er geschafft, oder das wollte er schaffen, indem er das Theaterstück so inszeniert, dass in der Geschichte Königsmord begangen wird.
Also eigentlich so. Das Gleiche, sogar ich glaube auch wieder mit Gift ins Ohr.
Genau, exakt das Gleiche und er hat es getan, damit die Reaktion Claudius verrät, so dass er nervös wird oder whatever.
Ich glaube, er wollte auch ein bisschen herausfinden, ob das stimmt und deshalb wollte er Claudius beobachten, kommt der damit klar, bemerkt er das gar nicht oder merkst du dem direkt an, dass er potenziell das Gleiche auch schon gemacht hat und ein schlechtes Gewissen bekommt. Voll.
Genau, das war aber erstmal die Planung, so das Theaterstück wurde noch nicht aufgeführt, es lag erstmal alles noch auf dem Tisch, auf dem Zettel und das Ding ist aber, er hat sich da so mit beschäftigt, dass alle anderen dachten, so okay, irgendwie er verheimlicht was oder irgendwas ist nicht Psycho. Irgendwas ist mit ihm erst ein bisschen loco auf einmal und Polonius hat geglaubt, also der Oberkämmerer, der Oberdiener, hat geglaubt, das ist so, weil die Liebe von Ophelia ihm fehlt. Aber Claudius hat so gedacht, ey, warte, da ist irgendwas anderes im Busch. Der hat schon irgendwie was geahnt. Und damit kommen wir zu Akt Nummer 3. Denn Polonius glaubt immer noch an die Liebestheorie, Claudius aber immer weniger. Und Mutti Gertrude soll das dann so ein bisschen aufklären und mal ein bisschen intervenieren und mit dem Sohn quatschen und gucken, was da so passiert. Und bevor das passieren kann, ist das Theaterstück schon am Laufen. Und es sorgt tatsächlich dafür, dass Claudius ein bisschen nervös auf dem Stuhl hin und her zappelt und plötzlich aufsteht und geht. Und dadurch fühlt sich Hamlet bestätigt und plant daraufhin, wie er weiter vorgehen kann.
Im Endeffekt plant er dann den Mord.
Also direkt den Mord. Direkt. Und andersrum plant Claudius auch den Mord, indem er Hamlet nach England schicken möchte. Und
ist lustig, Claudius halt eher so auf die, ne, er hat ja auch vorher schon vergiftet, so auf die heimtückische Art und Hamlet halt eher so auf die ganz, ich nenne es mal direkte Art.
Aber auch, also
auch heimtückisch natürlich.
Da musst du aber auch deinem Sohn in Spe oder deinem Neffen eben zutrauen, dass er echt dämlich ist. Weil er sollte nach Hamlet nach England geschickt werden, mit einem Zettel in seiner Hand, den er nicht selber aufmachen durfte, sondern die Leute in England, an die er ausgeliefert werden sollte. Und auf dem Zettel stand, ihr sollt Hamlet köpfen. So, hätte man auch mal selber reinschauen können natürlich. Hat er dann auch mehr oder weniger durchschaut, den Plan. Dazu aber später mehr.
Ich glaube, im Film sind da doch bis das passiert.
Es ist halt, ja genau, es sind immer ein paar Cross-Stories am Start, weshalb das mal so ein bisschen wirr ist. Genau, bevor er aber auf die Reise geschickt wird, stellt Hamlet noch seine Mutti vor die Tatsachen Und seine Mutti ist nicht so darauf zu sprechen und fühlt sich so ein bisschen ertappt und fühlt sich ein bisschen komisch in der ganzen Gesamtsituation. Und während die da so am Rummachen sind, raschelt es plötzlich im Vorhang im gleichen Raum, weil irgendjemand sich da versteckt hat.
Hast du gerade gesagt, dass die Mutter und er am Rummachen sind?
Ja,
Ödipus.
Streitig. Willst du mit den Ödipus jetzt mal reinpreschen? Später, weil ich später. Glaube, der Ödipus vom Text ist ein bisschen was anderes.
Ja, ja, schon, aber es kommt trotzdem später.
Auf jeden Fall war da irgendjemand hinterm Vorhang und so wie Hamlet da schon drauf war, so ein bisschen aggro-mäßig und verwirrt, hat er einfach seinen Degen genommen und da reingestochen in den Vorhang und bumm, war tot der Polonius, der Oberkämmerer, der sich da irgendwie versteckt hat.
Der ältere Herr da. Und das war Hamlet halt dann so, ja okay, falscher.
Falscher passiert, war jetzt fast mein Schwiegervater, weil sie der Vater von Ophelia ist und irgendwie auch der Vater meines besten Freundes, aber passiert halt. Und das war so der letzte Sarg, der Nagel im Sarg der Rückkehr nach England für Claudius, der Hamlet jetzt wirklich nach England geschickt hat. Also er konnte den Plan richtig durchziehen. Und ja, die sind auch auf dem Weg. Und da kannst du ja kurz einsetzen, wenn du möchtest, weil auf dem Weg passiert da so ein bisschen was.
Auf dem Weg von Hamlet mit dem Schiff, oder?
Genau, von der Heimat Richtung
England. Ich glaube, da kommen irgendwie Piraten. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil es eine kurze Szene einfach nur im Film ist. Ich weiß auch nicht, wie sie die gemacht haben, aber das war definitiv eher Miniatur als nicht Miniatur, sag ich mal. Und irgendwie sieht man da zwei Schiffe und es sollen anscheinend Piraten sein, die das Schiff, auf dem Hamlet eben ist, kapern. Und aus irgendeinem Grund schafft er es dann eben doch wieder direkt zurück zu seinem Onkel und zu seiner Mutter. Und im Film, also im Theaterstück macht die Handlung vielleicht Sinn, im Film ist es irgendwie so, okay, warum wurde er jetzt weggeschickt? Also irgendwie hätte es auch einfach nicht passieren können und er hätte direkt bei seiner Mutter und seinem Onkel bleiben können und das hätte den Film halt nicht verändert. Also da fand ich es ein bisschen komisch. Die Szene war irgendwie künstlerisch mit den beiden Schiffen, aber auch gleichzeitig unnötig.
Es war wohl auch ein bisschen anders am Anfang oder es gibt, in einer anderen Fassung geht es darum, dass er auf dem Weg nach England erkennt, dass es ein Plan ist, ihn zu töten und dann einfach umkehrt, um eben sein Werk zu vollenden und seinen Onkel zu töten. Da war es ein Piratenschiff und er kam frei von den Piraten, weil er ihm versprochen hat, Lösegeld zu bezahlen. So, also da war Herr Laurence Olivier auch so ein bisschen frei am Start.
Ja.
Aber wie du sagst, das war jetzt nicht die wichtigste Szene. Wichtig ist, dass er jetzt eigentlich immer noch da ist in Dänemark und da jetzt mitbekommt, dass Ophelia auch nicht mehr ganz die Alte ist. Ophelia ist nämlich auch ein bisschen am Durchdrehen. Die wird auch ein bisschen crazy.
Auch wegen unerfüllter Liebe, ne?
Auch wegen unerfüllter Liebe.
Weil er halt mit ihr wirklich grausam so umgegangen ist. Ja.
Und weil der Vater natürlich tot ist.
Ja. Das haben wir nicht vergessen. Aber sie ist halt wirklich... Sie ist halt wirklich, sie kommt gar nicht mehr klar.
Sie ist halt wirklich ultra hysterisch, manche würden sagen nervig, aber eben auch.
Aber ich fand das schon cool, weil die ist, ich meine, da kommen wir jetzt hin, ich kann es wahrscheinlich vorwegnehmen. Okay, Kevin nickt. Die begeht halt dann Selbstmord im Laufe der folgenden 4 Minuten und ich fand es halt stark, weil sie dreht halt so am Rad, also sie singt die ganze Zeit, dann wirft sie sich abwechselnd heulend auf den Boden und fängt irgendwie an zu kichern. Und ich fand's für diese sehr künstlerischen Darstellungen sonst irgendwie dann noch in der Kürze ganz authentisch dargestellt, wie sie halt wie sie einfach psychisch gar nicht mehr klarkommt, wegen diesen ganzen Umständen, die da auf sie einhauen. Und es blieb für mich, also klar, der Vater ist gestorben, aber im Endeffekt lag das auch daran, dass Hamlet ihn eben umgebracht hat. Gleichzeitig erwidert Hamlet ihre Liebe irgendwie nicht. Und es bleibt irgendwie klar, dass Hamlet das Unglück ist, was sie eben zu diesem Selbstmord getrieben hat.
Ja, also irgendwie nicht so the happy place for people. Irgendwie bringt sich jeder um oder irgendwie hat jeder ein Problem mit sich selbst. Ja, Ophelia ist jetzt auch tot, Polonius ist auch schon tot. Laertes ist richtig sauer auf Hamlet, der jetzt auch wieder aus Paris zurückgekehrt ist und das mitbekommen hat natürlich, dass seine ganze Familie verrückt und oder tot ist. Und
Schwester, Papa, alle tot.
Deswegen, das erkennt Claudius, König Claudius, und deswegen stachelt er Laertes dazu an, Hamlet zu einem Duell herauszufordern. Zu einem ehrenhaften Duell mit 2 Degen und allem drumherum.
Das war cool.
Das war cool.
Also
wenn es fair gewesen wäre.
Das war irgendwie total flott plötzlich für den Film so. Also man hat da wie so ein Fechtduell, aber das war von der Kampfchoreografie und auch wie das eingefangen wurde, man konnte das so gut mitverfolgen und es waren immer so kurze, also immer ein kurzes Duell, dann noch ein kurzes Duell, wie das beim Fechten vielleicht so ist.
Ja.
Aber ich fand's spannend, weil es nämlich sehr relevant war, ob Hamlet nur verletzt wird, weil...
Aber erstmal wurde er gar nicht verletzt, weil er echt ein krasser Schwertmeister ist.
Ja.
Und irgendwie hat er zweimal es geschafft, Laertes zu pieksen mit seinem Degen, was irgendwie nicht so schmerzhaft aussah. Es war immer so ein Autsch und hat er weitergemacht. Und das war der Moment, wo alles durchgedreht ist, weil Claudius hat gesehen, dass er verliert, mehr oder weniger, dass das ein bisschen gefährlich alles wird. Und seine Mutter ist auch noch da, Mutti Gertrude, die auch irgendwie zugeschaut hat und sieht, dass ihr Sohn doch gerade noch gewinnt. Und im Schwung der Freude trinkt sie einen beherzten Schluck des Weins, der da rumsteht, und
tot.
Und die nächste Person stirbt einfach mal,
ja,
als ob sie es wäre.
Aber diesmal nicht wegen Hamlet.
Nicht wegen Hamlet, aber auch schon irgendwie wegen Hamlet, weil der Wein ja vergiftet wurde. Also Hamlet sollte eigentlich in jeder Situation nicht gewinnen. Wenn er gegen Laertes verliert, wäre er tot. Und wenn er gegen Laertes gewonnen hätte, dann hätte er den Siegeswein trinken sollen. Oder, wie ich es gelesen habe, auch noch den Pausenwein. Weil es gibt zwischen den verschiedenen Runden Pausen. Hm. Und dann trinkt man wohl einen Schluck Wein.
Ja,
was man natürlich wieder in die heutige Zeit einführen sollte, wie ich finde.
Pausenwein.
Pausenwein.
Genau, habt ihr auch eure Pausenbrot und euren Pausenwein dabei.
Ja. Ich habe letztens gelernt, dass Essig aus Wein entsteht.
Mhm.
Wusstest du das? Crazy. Du kannst alles mit Wein
trinken. Klingt so, als ob man schon mal gehört hätte.
Ja. Naja.
Ja, aber der Wein war vergiftet, weil Claudius eben sich dachte, komm, also wenn er wirklich gewinnt, dann will ich, dass der stirbt.
Ja, da muss der, sonst ist
er tot. Ja. Und hätte er eben nicht gewonnen, also im Endeffekt hätte er einfach nur einmal verletzt werden sollen, weil eben die Klinge vom Gegner mit Gift getränkt wäre. Ja. Das heißt, dann wäre er nicht durch das Getränk vergiftet worden, sondern einfach nur durch diesen einen kleinen Kratzer. Den hat er sich ja dann auch zugezogen.
Er wurde einmal gepiekst von Laertes, genau. Und bevor er aber selber am Gift gestorben ist, hat er noch die Info von Claudius, von Laertes genutzt. Nämlich Laertes hat nochmal geoutet, den Herr Claudius, dass er wirklich der Mörder war. Und Hamlet, muss man sagen, ist ganz halt schon so ehrenhaft gewesen, dass er wirklich auf einen endgültigen Beweis warten wollte, dass er wirklich der Mörder seines Vaters ist. Und das war der endgültige Beweis. Und er ist dann in einem Achtung, Alarm für Cobra 11 Sprung auf ihn raufgejumpt und hat ihn einfach fertig gemacht und ihn umgebracht. Also, bam, nächster Toter, König Claudius. Laertes verblutet gerade mehr oder weniger und Hamlet spürt langsam die Wirkung des Giftes, aber sie sterben nicht, bevor sie sich noch beide versöhnen können, dann Laertes und Claudius. Laertes und Hamlet sind ja eigentlich gute Freunde und da werden nochmal ganz kurz die Wogen geglättet. Und bevor Hamlet stirbt, dann spricht er nochmal mit Horatio, der auch noch da ist. Der einzige.
Das war der Dude vom Anfang.
Der einzige Mann, der dann noch nicht tot ist. Aber warte, Horatio setzt auch an, um den Wein zu trinken, um sich selbst umzubringen. What? Why not? Weil er der beste Freund ist. Einer der besten Freunde. Und bevor er das tun kann, sagt Hamlet: Stopp, jetzt reicht's mal mit den Toten. So, wir haben fast keine Leute mehr hier im Land. Du musst am Leben bleiben, um die Geschichte zu erzählen, um irgendwie das alles aufzudecken, und du musst den Thron weitergeben an die Norweger, weil das wird kaum erzählt, aber ganz am Anfang der Geschichte wird mal erwähnt, dass die Norweger eine Gefahr darstellen könnten für den Thron, und Claudius und so hat ein bisschen Beef mit denen, und irgendwann gibt es auch die Nachricht, dass die Norweger nicht mehr auf dem Weg nach Dänemark sind, und die Norweger sind aber auch die Leute, die er trifft in der Ursprungsgeschichte, auch von der Reise, auf der Reise von Dänemark nach England.
Da, wo so viele Orte im Film das Piratenschiff haben.
Genau.
Okay.
Und die Norweger retten ihn so mehr oder weniger und schicken ihn zurück und helfen ihm bei der Rückreise. Und deswegen weiß er, dass es der einzige gute Mensch ist, der diesen Thron haben kann. Und deswegen stirbt er mit dem letzten Befehl, nämlich den Thron an die Norweger zu übergeben. Und das war Hamlet in 5 Akten. Und es ist nicht so einfach.
Deshalb 2,5 Stunden. Deshalb dauert dieser Film 2,5 Stunden.
Oder eben 4 Stunden. Das Theaterstück dauert halt ja 4 Stunden.
Ja, ja.
Das ist ja total verrückt, ey.
Hattest du mal in der Schule irgendwie Begegnung mit Shakespeare?
Tatsächlich nicht. Also so, ich habe selbst Romeo und Julia noch nie gesehen.
Ich auch nicht. aber auch Hamlet vorher nicht.
Aber ich freue mich, dass wir es jetzt getan haben, weil es ist ja schon echt ein Klopper und wir werden es natürlich in keinster Weise komplett einordnen können und das, den Anspruch sollten wir nicht haben. Aber einfach mal zusammenzufassen, wie das eigentlich so ist und um was es da so geht und warum, das ist schon ganz spannend.
Ich fand's, ich hatte in der Schule im Englischunterricht, hatten wir Macbeth, das ist auch so ein Shakespeare-Klopper. Und
kannst du in einem Satz erklären, um was es im
Macbeth geht? Nee, ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ich weiß wirklich.
Das ist der exakte Inhalt von Macbeth.
Aber ich habe mich halt nur erinnert, dass das Englisch nicht das Einfachste war. Und das trifft auf den Film auch zu. Also ich glaube, es gibt deutsche Synchronisationen. Die werden wahrscheinlich schon anspruchsvoll sein. Das Englische ist aber auch anspruchsvoll. Und das liegt nur an den Dialogen, weil die Handlung, wir haben sie jetzt erklärt, die ist vielfältig, aber eigentlich nicht komplex.
Das ist vollkommen richtig.
Und ich finde, man kennt aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob du, ne, Mother haben wir vielleicht schon mal drüber geredet, auch der Leuchtturm kam jetzt vor, habe ich jetzt, glaube ich, vorletzte Woche gesehen. Das sind halt Filme, da machen die Dialoge irgendwie für sich total Sinn, aber die Handlung ist total konfus so. Und ich finde, bei Hamlet ist das Gegenteil. Also die Handlung macht total Sinn, aber die Dialoge sind einfach komplett konfus. Und ja, ich erinnert auch so ein bisschen an modernes Theater und so, wenn man da sitzt und da die Dialoge auch nicht ganz versteht und erst nach 20 Minuten peilt, worum es geht und das ja auch irgendwie ein bisschen gewollt ist, weil es eben arty und cool ist. Und das war Hamlet, war eben halt auch schon 1948 oder 49, als dann die Oscars verliehen wurden. Also es ist schon so ein Brummer.
Es ist ultra schwülstig teilweise. Es gibt auch Zitate, die übersetzt echt funny sind, nämlich eine der populärsten Sprüche aus dem Film. Es ist etwas faul im Staate Dänemark. Das kommt aus diesem Film tatsächlich. Ebenso wie. Und noch ein Zitat, bevor wir zu dem berühmtesten Zitat kommen. Eins, das sich wirklich auch, dass das heutzutage sehr viel Wirkung zeigt. Auf Deutsch, weil es irgendwie einfacher ist, das gerade vorzulesen. Wenn die Leute nur dann redeten, wenn sie etwas zu sagen haben, würden die Menschen sehr bald den Gebrauch der Sprache verlieren. Und ich finde es irgendwie schön, weil
Man muss ja nicht reden, wenn man reden muss. Man kann ja reden, wenn man reden will.
Das ist vollkommen richtig. Aber wir leben irgendwie in einer Welt, in der jeder etwas zu einem Thema zu sagen hat. Egal, ob die Person Ahnung dazu hat oder nicht. Und ich denke mir auch immer so, okay, vielleicht sollte einfach mal die reden. Gerade so in Zeiten wie in der Pandemie, die davon Ahnung haben. Aber dann wäre es wahrscheinlich genauso wie
dann gäbe es diesen Podcast nicht. Würden nur Leute reden, die über irgendwas Ahnung haben, worüber sie reden, dann würden wir hier nicht sitzen.
Ja. Gerade weil wir so die Experten hier sind, würde ich dir gerne die Fragen der Fragen stellen, Philipp. To be or not to be? This is a question.
Ja, also ich verstehe das not to be irgendwie nicht. Offensichtlich to be.
Sein oder nicht sein. Ja, ich habe tatsächlich das Zitat auch, also man kennt es, aber ich verstehe es erst seit dem Film, wirklich, worum es geht. Weil dieses Zitat, das sagt Hamlet im Grab oder vor dem Grab von Ophelia, als er merkt, dass irgendwie alles scheiße ist. Sein Vater ist tot, seine Liebe des Lebens ist tot. Er weiß auch nicht genau, wie er Claudius zu Sturz bringt. Und es ist eine Philosophie über Tod und Leben und was man wählen soll. Also er ist nicht der happieste Typ, er ist ein bisschen depressiv, so stark depressiv, könnte man sagen. Und er kämpft so ein bisschen mit der Entscheidung, ob er leben soll oder ob er sich selbst umbringen soll. Und deswegen die Frage, soll ich sein oder eben nicht sein? Und er begeht keinen Selbstmord. Das zweite Zitat, dass ich fast noch besser bin als das ursprünglich legendäre, nämlich, we know what we are, but not what we may be. Also wir wissen, was wir sind, aber wir wissen nicht, was wir sein werden. Also er weiß nicht,
was wir sein könnten
nach dem Tod. Ja, also er weiß, mit was er jetzt gerade dealen kann und muss, aber was danach kommt, ist noch ungewisser. Und man muss wissen, Hamlet ist sehr gläubig, also ist ein krasser Christ.
Er bringt ja auch den Onkel nicht um, obwohl das könnte, weil der gerade betet.
Genau, weil irgendwie die Bibel oder so sagt.
Ich glaube, er will ihn umbringen, dann guckt er nach oben, sieht das Kreuz und denkt sich, schlechter Zeitpunkt.
Er guckt gerade zu.
Richtiger Ort, nee, richtiger Ort auch nicht. Falscher Ort, falscher
zum Beispiel. Alles scheiße einfach. Also es war der einzige Moment, wo sie alleine waren, aber er hat es nicht durchziehen können. Weil
seine Angst, da kommen wir auch gleich wieder zum Ödipus.
Das machst du jetzt sofort nach dem hier. Also er hat ihn nicht umgebracht, weil er Angst hatte, dass der Onkel dann in den Himmel kommt. Weil Gott dann sagt so, Du wurdest gerade während des Gebets getötet, egal was du gemacht hast. Aber jetzt mal bitte kurz mal deine Definition des Ödipus-Komplexes, bitte.
Kommt jetzt. Also es gibt da so Theorien bezüglich Hamlet, aber da muss man vielleicht erstmal erklären, was, also für die, die es nicht wissen, was ist ein Ödipus-Komplex eigentlich? Und dieses Konzept kommt von Freud, ist eben psychologisch, und der definiert das so, dass Kinder eben am Anfang eine ödipale Phase haben und die müssen sie eben erstmal überwinden oder hinter sich bringen, damit sie eben eine Sexualität entwickeln können. Und schafft man das eben nicht, dann entsteht dieser unterdrückte Wunsch, sich irgendwie die Mutter zur Frau zu nehmen und den Vater zu töten. Und also ein kleiner Norm Bates quasi, wer Psycho kennt.
Reden wir jetzt von einem kompletten Ödipus-Komplex oder von einem halben?
Ja, ja,
von
pass auf, da kommt ja die... Ja, soll ich erklären?
Ja, bitte.
ja, die Sache ist einfach nur, dass er schafft es ja nicht, seinen Onkel umzubringen. Und er hat ja auch irgendwie die Möglichkeiten dazu. Da gibt es eben diese Theorie, dass er das nicht schafft, weil der Onkel quasi das macht, was er aufgrund seines Ödipus-Komplexes gerne selbst gemacht hätte. Also der Onkel bringt den Vater um und kommt dann mit der Mutter zusammen. Und weil er sich halt irgendwie mit seinem Onkel identifiziert, kriegt das halt irgendwie nicht hin, seinen Onkel zu erstechen. Und ja, das ist in short, Hamlet zögert, Claudius zu töten. Hamlet küsst seine Mutter teilweise auch etwas zu innig im Film, das sieht man schon. Und hat eben kein gesundes Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen. Also wie der mit Ophelia umgeht und wie auch mit seiner Mutter umgeht, ist halt schon heftig. Also ob er jetzt einen Ödipus-Komplex hat oder nicht, ist die Frage, aber man kann schon sehr, sehr gut da reindeuten.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Dude einige Sachen zu bearbeiten hat in seiner Psyche und seine Mutter ist die Einzige, die noch irgendwie lebt von seiner Familie aus, weil man kriegt ja auch nichts mit von Geschwistern oder von anderen. Sein Onkel ist ein Psycho halt, also, der zählt nicht mal als Familie jetzt, finde ich. Hm. Auch echt voll strange, dass es so normal war in so einer Zeit. Also 1600 rum spielt das, dass einfach die Mutter dann einfach den Onkel, also den Bruder des Ehemanns heiratet, so, weil sie dann weiter Königin sein kann. Hm. Kein Respekt mehr einfach.
Das ist eine strange Ausgangssituation schon, das stimmt.
Es ist voll strange. Auch strange, wenn wir schon bei Ödipus-Komplex sind. Laurence Olivier spielt ja Hamlet, der war zu Drehzeiten 41 Jahre alt. So. Eileen Hurley, die eben Gertrude spielt, die ist 28 gewesen. Ja. Also
das macht die Beziehung noch so ein bisschen stranger, ja, wenn man weiß, dass die Mutter eigentlich jünger ist als der Sohn.
Vielleicht hat Laurence Olivier sie deswegen auch so gecastet, dass die Küsse, die Ödipus-Komplex-Küsse, ein bisschen besser für ihn sind. Also, dass er sich noch irgendwie mitnehmen kann wenigstens, dass es ein junges Ding ist und der noch ein bisschen Spaß dran hat.
Ja, war strange. Ich habe auch gelesen, dass die Darstellerinnen-Suche für die Mutter, wie auch schon bei anderen Filmen, die wir hatten, einfach wieder ein bisschen schwierig war, weil viele Darstellerinnen, die irgendwie renommierter waren, gesagt haben, so, nee, ich möchte keine ältere Frau spielen.
Ja. Also, warum, das ist so verrückt. Warum Leute Angst haben, alt zu werden? Ne? Heute genauso wie damals anscheinend, dass da ein Problem herrscht. Aber eine Dame gab es noch, die es unbedingt wollte, diese Rolle, nämlich Vivien Leigh, die Frau von Laurence Olivier. Und aber er hat gesagt, nee, lass mal nicht machen, weil das sonst zu vertraut wäre.
Aber es schade. Ja, gut, klar. Seine Frau spielt seine Mutter.
Aber dann wären es aber ironische Küsse gewesen. Dann wäre deine Theorie dann, auf jeden Fall voll am Start. Dann
wäre es klar gewesen. Aber wäre cool gewesen. Also Vivien Leigh, wie gesagt, vom Winde verweht und auch wie die da gespielt hat.
Ja.
Aber im Moment, sollte die nicht Ophelia spielen? Ich glaube, die sollte nicht die Mutter spielen, die sollte Ophelia spielen.
Das war nur mein Wunschdenken wahrscheinlich gerade. Sie wollte Ophelia spielen, ja.
Ja, genau.
Na gut,
aber ja, dann wäre es weniger verwerflich gewesen. Genau,
aber da die gleichen Bedenken, so, es sollte nicht zu ähnlich werden, beziehungsweise man sollte. Aber
das hätte sie gut gemacht. Das
ja,
hätte schon cool gemacht.
Das Melancholische hätte sie auf jeden Fall richtig gut hinbekommen. wusstest du, dass Christopher Lee eine Rolle in diesem Film hatte? Das war mit sein erster Film. Christopher Lee ist zum Beispiel, also hat in Star Wars Count Dooku gespielt und tausend andere Sachen. Dracula zum Beispiel hat er auch gespielt mal. Und eine Legende. Und bis 2015 hat er noch gelebt, war auch bis dahin beinahe einer der ältesten noch lebenden Cast-Mitglieder dieses Films. Also fast haben wir es geschafft. Auch ultra witzig. Also er wurde ein richtig krasser Star. aber er ist halt nur mal einmal so kurz zu sehen als Sperrmann. Und wir werden dieses Bild auf jeden Fall bei Instagram zeigen. Gerne folgen. @OscarsListe. Und ja.
Ja, den findet ihr nur, wenn ihr ein Ad eingebt.
Und Christopher Lee hat natürlich Saruman gespielt in Herr der Ringe, um den Kreis nochmal zu schließen.
Krass. Natürlich. Ich fand wir haben es vorhin mal gesagt, die Szene, welche war das? Irgendeine Szene wollten wir nochmal aufgreifen. Die Szene, wo der Geist erschienen ist.
Oh ja.
Und ich fand es ein bisschen lustig, weil man hatte, also es gibt halt eine Visual Effects, das sind diese Computer-Animationseffekte, die gab es damals halt noch nicht wirklich. Aber was es damals gab, waren eben Special Effects, kennt man irgendwie SFX oder VFX. Also SFX für Special Effects. Und das sind halt diese praktischen Effekte, die man schon am Set macht. Und da gibt es aber anscheinend noch mal Mechanical Effects. Das wäre dann so der Nebelwerfer, der da irgendwo rumstand. und Optical Effects. Und das ist eben, wenn man mit der Kamera rumspielt. Und das haben die halt gemacht. Die haben halt mit der Kamera ein bisschen gewackelt, ein bisschen so Unschärfe pumpen. Also das Bild wurde immer wieder unschärfer und schärfer. Und das hat hat irgendwie funktioniert. Aber es war auch aus heutiger Sicht so, wie würde man das machen, wenn man 15 ist und einen Geisterfilm drehen will oder ähnliches. Aber Musik war im Endeffekt dann halt in dem Moment auch gut. Ich muss auch ein bisschen an Star Trek denken, diese ganz alten Serien, wo dann, weiß ich nicht, das Raumschiff abgeschossen wird und dann alle so zur Seite springen und die Kamera sich wahrscheinlich einfach nur dreht, sodass das Bild einmal schief ist. Das soll dann irgendwie heißen, dass da gerade jemand gerammt wurde. Aber ich glaube, es ist auch immer so, selbst heute noch, ne, es gibt immer mal Trends zur Visual Effects hin, also alles mit einem Greenscreen zu machen und so weiter. Dann gibt es aber auch immer mal wieder Trends, wo zum Beispiel bei Star Wars jetzt, bei den neuesten, es war ja, George Lucas wollte ja immer mehr Animationen machen, immer dann den neuesten Bums reinbauen, der technisch geht. Und jetzt die neueste Trilogie, da haben die, glaube ich, viel mehr auf Special Effects wieder gesetzt, um so dieses von früher dieses Gefühl zurückzubringen, also viel mehr Stunts dann halt auch in echt zu machen. Also man denkt immer, es geht nur in Richtung Computeranimation, aber ich glaube, solange da auch noch Menschen die Filme machen und nicht irgendwie Computer anfangen, Filme zu erstellen, steht man halt auch einfach noch auf Stunts, die man selber macht. Siehe Tom Cruise bei
Mission Impossible.
Ja, genau.
Ja, das lieben die Leute ja auch. Also ich meine, da gab es ja echt krassen Hass bei Star Wars, dass es alles nur noch vor Greenscreen stattfindet. Und deswegen kann ich nur The Mandalorian empfehlen, die Disney-Serie, Disney-Plus-Serie. Unfassbar gut gemacht. So, man muss jetzt erstmal kein Star Wars-Fan sein, um das cool zu finden. Aber da wurde so viel Handwerk wieder reingesteckt. Also die ganzen Kostüme und so, das gab es bei Star Wars schon lange nicht mehr in der Phase. In der Form. Und genau, Empfehlung an der Stelle. Ich finde es eh krass, wie technisch umgegangen wurde bei dem Film. Auch im Nachhinein. Denn ich glaube, Hamlet ist einer der wenigen Filme, der komplett auf Klingonisch übersetzt wurde.
Was?
Klingonisch. Du hast gerade angesprochen, Star Trek. Diese Sprache aus diesem Universum, die einfach komplett erfunden wurde. Und das spielen wir einfach mal ein.
Tag, Park, Tag, Bäh. Dag muklek vam vekernis. Kufa, yablaksan vakcha, puk jesekde. Pag seng bek ahes suvme nukme sukde. Et suvmo rin mukde.
Ach, eine Quizfrage habe ich auch noch für dich, Philipp. An welchen Film?
Ich liebe die Quizfragen.
An welchen Film? Das ist
immer meine Lieblingsstelle im Podcast.
Wo du dich mal so kalt erwischt fühlen musst.
Ja, ne? Ja.
An welchen Film, oder? Ich helfe dir so ein bisschen, an welchen Animationsfilm erinnert dich Hamlet?
Welchen Animation? Oh, war schon ein harter Animationsfilm sein.
Ja.
Kinderfilm?
Ja, von Disney.
Von Disney. Ein alter Kinderfilm oder so ein neuerer?
Ist schon auch alt. Wurde aber nochmal neu verfilmt.
Pinocchio.
Wurde nochmal neu verfilmt vor 2 Jahren, 2018, glaube ich, war es.
Als Realverfilmung wahrscheinlich, ne? Weil Disney das überall macht.
So semi.
Dann war es nicht Pinocchio. Dschungelbuch.
Was? Das war König der Löwen.
Was?
Es gibt
mit dem Onkel und dem Papa.
Ja, es gibt so ein bisschen das Mauscheln. Disney sagt dir, das ist eine Original Story. Aber wenn man Hamlet gesehen hat, so wie wir zwei Experten, dann könnte man schon meinen,
das liegt dass also da auf der Hand, dass
sehr
das viele eine 1:1 Kopie von Hamlet ist.
Es sind schon viele Parallelen dabei. Es ist natürlich nicht ganz so blutig und bei König der Löwen hat man so ein paar Tote rausgelassen. Ja,
aber allein das Wildschwein und das Eichhörnchen da, nicht Eichhörnchen, Erdmännchen, ja. Das ist ja wohl sowas von Hamlet.
1:1 einfach übernommen. Es gibt ja, glaube ich, sogar zwei Buddies in Hamlet, die auch nicht gezeigt wurden in der Fassung, die Timon und Pumba sein könnten. Aber das nur mal am Rande. Es könnte so sein, Disney, ich will da jetzt nichts sagen. Und Shakespeare hatte einige krasse Freunde, also Freunde und Fans. Ich weiß nicht, ob du Andrzej Tschaikowski kennst, aber es ist irgendwie so ein krasser Komponist aus Polen. Nee. Und der war so ein riesiger Shakespeare-Fan, dass er meinte, dass sein Körper nach dem Ableben seines Körpers benutzt werden soll. Nämlich sein Schädel für diese berühmte Szene, in der Hamlet sagt, to be or not to be, this is a question. Und da trägt er, da hat er diesen Schädel in der Hand, Menschenschädel. Und das ist nicht im Film, aber halt irgendwann später mal während einer Theaterführung ein echter Menschenschädel gewesen. Ja, krass. Also man sieht, dass Shakespeare-Fandom.
Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Liebe zum Detail ist, oder?
Ich weiß auch nicht, aber vielleicht war der Geist dann doch noch ein bisschen authentischer.
Aber was ich cool fand, war, ich meine, die ganzen Dialoge sind halt total künstlerisch und so, aber was ich auch das erste Mal gesehen habe, und heute kennt man das auch aus irgendwelchen schlechten Fernsehserien, aber damals halt noch nicht, dass man diese Übergänge zwischen Szenen hat, wo man quasi, es gibt zum Beispiel eine Szene, da sieht man, glaube ich, den Haarscheitel von Hamlet, und dann geht der halt irgendwie über in ein Bild von Klippen halt, wo er dann da wie so ein Walross rumliegt und vor sich hin sinniert. oder auch andere Szenen, wo man einfach, wo jemand da in dieser Burg sitzt und dann schwenkt die Kamera zur Mauer und dann wird die Mauer halt schwarz und dann die nächste Szene beginnt eben auch mit so einem schwarzen Bild, wo von der Mauer weggeschwenkt wird. Also, dass man diese weichen Übergänge hat, diese Verstrickung von den ganzen Sachen ineinander, macht irgendwie Sinn, dass das eben bei Hamlet passiert, wo es eben auch auf inhaltlicher Ebene alles irgendwie auf Metaebenen miteinander verbunden ist, sag ich mal so.
Ja, also in der Hinsicht finde ich es gar nicht übel. So, du meintest ja, das ist relativ übersichtlich, aber dafür hat man sich schon ein gehobenes Level ausgesucht, um eine einfache Geschichte zu erzählen. Auch dieses Theater im Theaterstück, irgendwie hat das ziemlich viel Charme, den man auch heute noch irgendwie erkennt in Serien wie Game of Thrones, wo dann auch eben der Königsmord in einem Theaterstück nochmal nachgespielt wird. Und das sind coole Referenzen. Aber wofür ich dem Film eigentlich am dankbarsten bin, ist, dass ich gelernt habe, wie man wirklich Adieu sagt. Weil, erinnerst du dich an die Szene, wo Hamlet seinen Vater trifft, seinen toten Vater als Geist? Und am Ende sagt er einfach dreimal Adieu, 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 remember me. Und später wird auch nochmal Adieu gesagt. Und ich finde es so geil, dass sie einfach nicht Adieu sagen, wie es jeder normale Mensch heutzutage tun würde, sondern so, wie man es wirklich tut.
Nämlich wie man es mit Stil macht.
Mit Adieu. Adieu.
Adieu.
Adieu.
Solltest du eigentlich gleich nochmal am Ende.
Ich könnte eigentlich
ganz am Ende sagen.
Aber ja. Wie fandst du es denn jetzt so? Dein Fazit, würdest du diesen Film nehmen, um, sagen wir, deine Schwester guckt zum ersten Mal einen großen Film und du willst deiner Schwester die Filmwelt eröffnen und tust es mit Hamlet. Würdest du es tun oder nicht?
Never. Also der Film ist gut und so, der hat voll seine Qualitäten, aber vielleicht lag es daran, dass ich ihn gestern so spät geguckt habe, aber mir war der einfach, ich mag anstrengende Filme, müssen nicht alle Filme anstrengend sein, aber der war mir auf eine blöde Art zu anstrengend und ja. Der war halt gut inszeniert, aber muss halt auch sagen, ich beschwere mich jetzt in den letzten 4 Folgen oder sowas, habe ich mich wahrscheinlich irgendwie jedes Mal beschwert, wenn irgendeine Szene mir zu sehr ins Theater Reske, also in diese theaterartige Darstellung reingeht und der Film war halt ein Theaterstück als Film, also klar kam das jetzt, nachdem ich mich ein paar Mal beschwert habe, aber es ist einfach nicht so mein Geschmack, deshalb würde ich es einfach persönlich den Leuten nicht dieses Riesending zumuten, sondern wird dann vielleicht mal ein bisschen entspannter anfangen.
Ja, also ich finde, wenn man Shakespeare mal ein bisschen verstehen möchte und irgendwie dieses Tragödische und dieses Inszenierte, nämlich ziemlich cool. Und es zeigt auch perfekt, dass Shakespeare immer alle sterben lässt. Also er dreht es irgendwie immer so, und selbst wenn die Charaktere nicht sterben sollen, dann wollen sie vorher noch sterben, bis ihnen ausgeredet wird von einer anderen Figur. Für ein Date will ich es jetzt auch nicht aussuchen, aber ich fand es besser als gedacht. Die Geistinszenierung hat man tatsächlich bei Herr der Ringe, dann der zweite Oscar-Film, der es mit einem Geist im Film zum Oscar-Titel geschafft hat. Da wurde nicht viel mehr anders gemacht, außer mit Farbe gearbeitet. Und finde ich irgendwie charmant. Also ja. es ist für 2,5 Stunden relativ unterhaltsam, hat eigentlich keine Längen so richtig und zeigt so das Drama Dänemarks im Großen und Ganzen. Auch verrückt irgendwie, dass Dänemark einfach mal so im Zentrum steht. Einfach so eine random europäische.
Ich glaube, wir meinten ja irgendwann mal, dass wir mal so eine Karte machen sollten und immer die Orte anpinnen, wo wir jetzt Filme hatten, die das als zentralen Handlungsort haben.
Wo sie spielen dann, ja. Das sollten wir wirklich machen. Das machen wir zur 50. Episode oder so, ja. Wenn wir mal die Muster
haben. Da denken wir auf jeden Fall dran.
Das schreiben wir uns jetzt auf. So, die abschließenden Worte kommen gleich von dir. Ich würde im Hintergrund jetzt noch einen Song spielen lassen, wie jedes Mal, wenn wir zum Ende einer Episode kommen, nämlich Buttons and Bows aus dem Film Seine Engel mit den 2 Pistolen von Ray Evans und Jay Livingston. Wie immer der Gewinner in der Kategorie Bester Song in diesem Jahr. Und ja, nächste Woche, ich vergleiche sie jedes Mal, in der nächsten Episode, also in 2 Wochen, werden wir quatschen über Der Mann, der herrschen wollte, All the King's Man im Englischen, von Robert Rossen. Und da wird es um einen US-Wahlkampf gehen. Es wird nicht um den Präsidentschaftstitel gehen, aber um den Titel eines Gouverneurs. Und der wird von einem Reporter begleitet, um es knapp zusammenzufassen. Und wir werden einen Gast haben. Sollen wir jetzt schon mal verraten, welchen Gast wir haben?
Ja. Voraus.
Nils Buckelberg wird dabei sein. Früherer Viva-Moderator, heutiger Gästeliste, Geisterbahn, Producer und Host. Und der macht sehr viel und ist sehr cool und sehr bewandert, was Film und popkulturelles Wissen angeht. Und der wird dabei sein. Und da freuen wir uns sehr drauf, denn es wird dann auch für dieses Jahr die letzte Episode sein.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Stimmt, macht Sinn. Ja,
waren wir schon Mitte Dezember. deswegen hoffentlich hattet ihr Spaß mit dieser Episode und seid auch bei der nächsten dabei. Folgt uns gerne hier bei Spotify, bei iTunes und auch gerne auf Instagram, wo wir ein bisschen Bildmaterial zu den besprochenen Filmen raushauen. Und ich möchte mich an dieser Stelle dann mal bedanken für einmal mehr ganz fantastische Minuten hier in diesem Podcast. Und die letzten Worte gehen an dich.
Also wir haben jetzt definitiv den Olymp des Niveaus erreicht, da wir jetzt hier Shakespeare und dann auch noch Hamlet thematisiert haben. Falls ihr es bis hierhin gehört habt, wisst ihr jetzt endlich, worum Hamlet geht. Das, wovon man schon immer gehört hat und wo man dann immer so tut, als ob man genau weiß, was passiert. Aber jetzt wisst ihr es auch genau. Und wenn das jetzt schon kam nach 20, 21 Folgen, 22 Folgen, dann kommen jetzt einfach nur noch krassere Sachen. Also weiterhören. Und adieu.
Adieu. Adieu. Adieu. Remember me.
East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes. And I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun. But I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's famoose where gals keep using those silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and bows. Denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's famoose where gals keep using those silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and bows.
Silks and satins and linen that shows. And I'm all yours in buttons and bows.
Give me eastern trimming where women are women in high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room. And I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows. buttons and bows
and flowers and bows.